Ja, wie ihr seht, haben wir unseren Urlaub erfolgreich abgeschlossen. Schön, euch fast alle wieder hier zu sehen. Der Mensch denkt und Gott lenkt, so soll das Thema der Predigt heute sein. Und es ist die letzte Predigt zum Propheten und Richter Samuel. Das möchte ich heute eine gewisse Serie abschließen. Und mit diesem Abschluss geht es dann auch in die Zeit Davids über. Wir werden die nächste Zeit uns ein paar Psalmen anschauen, nicht nur von ihm, aber auch von ihm. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei den Liedern, die wir eben gesungen haben. Gottes Lächeln über uns und seine Herrlichkeit. Ich glaube, manchmal sagt man diesen Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt, mit einer gewissen Bitterkeit, gerade wenn man das nicht so sieht, in einer gewissen Enttäuschung, wenn es im Leben anders kommt als erwartet. Und dann sagt man gerne, der Mensch denkt und Gott lenkt. Naja, er macht's halt irgendwie, ich verstehe es zwar nicht, aber es ist halt so. Und Gott steht für säkulare Leute dann eher so wie für den unerwarteten Zufall vielleicht. Eher dafür als für den Glauben an ein tatsächliches Handeln und Eingreifen Gottes in solchen Lebenslagen. Aber ganz anders in der Bibel, wo die Aussage genau so gemeint ist, wie sie lautet. Und wir finden sie in ihrer kürzesten Form, nicht in unserem Predigttext, auf den komme ich dann noch, sondern in Sprüche 16, Vers 9, da wird sie formuliert von Salomo, dem Sohn Davids. Da sagt er, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Und ich bin überzeugt, dass Gott dem Salomo die nötige Weisheit zu diesem Spruch gegeben hatte. Und Salomo greift dabei sicherlich nicht nur seine eigene Lebenserfahrung auf, sondern auch die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel bis dahin hatte. Und dazu gehört ganz wesentlich auch die Erwählung seines Vaters David zum zweiten König in Israel. Und in dieser Epoche lagen mal wieder menschliches Denken und Planen meilenweit weg von dem, was Gott eigentlich mit seinem Volk im Sinn hatte. Wir erinnern uns, Israel wollte einen König, wie ihn die anderen Völker drumherum auch hatten. Und erstaunlicherweise ging Gott dann auf diesen Wunsch ein, obwohl es sowas wie ein Misstrauensvotum gegen ihn war. Und Samuel, der zuständige Prophet in dieser Zeit, hatte sehr verständlicherweise erstmal gezögert und war empört über diesen Wunsch des Volkes. Aber doch hat Gott dazu grünes Licht gegeben. Und Samuel durfte dann Saul als den ersten Königskandidaten in sein Amt einsetzen. Und das war ein Typ, der stattlich war, der Eindruck machte. Man könnte sagen, wenn die Geschichte hier aufhören würde, der Mensch denkt und Gott lenkt ein. Saul war ja ein König, den man vorzeigen konnte. Ich würde mal sagen, eher so ein Söder-Typ statt ein Scholz-Typ. Also einen, mit dem konnte man auch ein bisschen angeben. Und so hatten sich die Leute ihren König auch vorgestellt und gedacht und so akzeptierte ihn schließlich auch Samuel selbst. Es geht weiter in der Geschichte Israels mit einem ordentlichen König nach der zuletzt doch ziemlich glanzlosen Richterzeit. Aber leider oder fast typischerweise kommt es dann sehr schnell anders als gedacht. Kaum im Amt verspielt Saul sein Königtum schon wieder, weil er Gott nicht gehorsam war. Dessen Befehl zum Gerichtsvollzug an den feindlichen Amalekitern hatte Saul nicht konsequent genug ausgeführt. Stattdessen hat Saul deren König Agog verschont und die besten Stücke der Kriegsbeute für sich und seine Leute abgezweigt, statt sie so, wie Gott es geboten hatte, zu vernichten. Und dann kam die faule Ausrede von ihm, dass er das Ganze ja Gott opfern wollte, ja, dass er es ja deswegen zur Seite geräumt hatte, aber das ist nicht wirklich überzeugend, als Samuel ihn zur Rede stellt. Und auch Sauls Bitte um eine zweite Chance ist umsonst. Gott entzieht ihm die zuvor ausgesprochene königliche Berufung und das ist hart. So war Saul zwar der äußerlichen Erscheinung nach ein eindrucksvoller Macher, auf den das Volk immer noch stand, aber er war nicht mehr der König, den Gott zur geistlichen Leitung seines Volkes gebrauchen wollte. Und das, obwohl Saul seinen Fehler nachträglich sogar eingesehen hatte. Warum war Gott hier so gnadenlos und unerbittlich in seinem Urteil? Das hat sich wohl auch Samuel gefragt. Und zwei wesentliche Gründe. Ein erster: Saul war vom Volk erbetene König, also sollte er auch dessen größtes Vorbild sein, gerade in seiner Loyalität gegenüber Gott und dessen Geboten. Und Saul hat versagt. Ein zweiter Punkt: Saul war der erste König Israels überhaupt und deshalb ein besonderer Wegweiser für die zukünftigen Regierungen. Aber Saul schlug schon gleich am Start die falsche Richtung ein. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Härte Gottes im Fall Saul liegt, glaube ich, schon in Samuels Feststellung in Kapitel 15 vom ersten Buch Samuel, Vers 22, schon vor unserem Predigttext in Kapitel 16. Da sagt er: Gehorsam ist besser als Opfer. Und das Wort Gehorsam, das löst bei uns so ganz komische Gefühle aus, ja, speziell bei uns Deutschen. Aber Gehorsam ist nach biblischem Verständnis nicht der preußisch-militärische Kadavergehorsam, sondern er wächst aus Liebe und Vertrauen und tut dann, was dem anderen gefällt. Das versteht Gott und das versteht die Bibel unter Gehorsam. Und wenn schon der König Israel, dann sollte er doch Gott gerne folgen. Er ist ein gottverantwortlicher König und kein eigenmächtiger Diktator. Eben kein König, wie ihn die anderen Völker hatten. Keiner, wie ihn sich das Volk dachte, sondern einer, der sich von Gott lenken und leiten ließ, der sein Amt bewusst in Abhängigkeit von Gott, dem wahren König Israels, ausübt. Und da ließ Saul die nötige Loyalität gegenüber Gott und dessen Geboten schwer vermissen. Es gilt ja bis heute noch, auch in anderen Bereichen: je höher die Position, desto stärker muss die Loyalität sein. Ein Chef einer Firma, der die eigene Firmenphilosophie nicht unterstützt, der ist am falschen Platz. Oder ein Bundeskanzler, der sich nicht zum Grundgesetz stellen würde, den müsste man schnellstmöglich absetzen. Da ist es eigentlich klar. Und damals ging es schließlich um das beste Grundgesetz der Welt, um das der 10 Gebote, von dem wir uns übrigens auch in Deutschland mal eine Scheibe abschneiden wollten. Vor allem die, dass es in einem Volk gut ist oder dem Volk gut tut, wenn Gott der höchste Bestimmer bleibt. Schon das erste Gebot bewahrt vor einem selbstverliebten Diktator und es bewahrt im Übrigen auch vor einem selbstverliebten Volk, das am Ende bloß den angesagten Trends folgt. Und in Israel war es immer so gedacht von Gott, dass kein weltlicher König jemals seine Führungsposition einnehmen sollte. Egal wie eindrucksvoll der König auch agieren mochte. Und nur ein einziger König wurde später dazu befugt: Jesus, der Sohn Gottes selbst. Aber damals, hier bei dem ersten König Israels und bei dem Versagen Sauls, da musste Gott das Steuer gleich am Anfang sehr hart rumreißen, damit Israel wieder in die richtige Richtung fand. Saul war zu eigenmächtig, zu ungehorsam und zu wenig vorbildhaft für Israel. Und deshalb waren seine Tage als König damit gezählt. Und wie ging Samuel damit? Für ihn war das harte Urteil Gottes natürlich erstmal ein Schock, weil Saul war ja auch von Gott erwählt. Also wenn man diese Geschichte vorher liest, dann findet man erstmal gar nicht so den krassen Unterschied zu dem späteren David. Jetzt hatten sie endlich ihren ersten tollen König und dann das. Samuel, der erst gegen einen König war, trauert jetzt um ihn, trauert um Saul. Der Mensch denkt und Gott versenkt, könnte man sagen. Er versenkt das Schiff, in das Israel gerade eingestiegen war. Und Samuel fehlt damit plötzlich jede Perspektive für die Zukunft. Er ist deprimiert. Zurück ins Richteramt kann er nicht mal. Übrigens ist er schon ein uralter Mensch. Und jetzt ist auch der König weg, der gerade erst eingesetzt war. Was bleibt ihm denn da noch, als der Vergangenheit nachzutrauern, wie es ja für ältere Menschen sowieso oft schon die Tendenz ist? Was hat er denn noch für eine Perspektive? Und dieser Zustand muss eine ganze Weile gedauert haben, bis Gott seinen Weckruf sendet und eine neue Perspektive schafft. Wie er das macht, das lesen wir jetzt in 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Wieder ein etwas langer Text, manchmal klingt er auch ein bisschen umständlich, aber ich lese ihn mal komplett vor nach der Neues Leben Bibel. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Aber Samuel fragte: Wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Interessant, was die Ankunft des Propheten da auslöst. Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder von seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten, aber Samuel sagte: Auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes rief Isai Schammah, aber Samuel sagte: Auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt, doch Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er: Sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach: Ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Ramah zurück. Als erstes lenkt Gott hier Samuels Gedanken weg aus dem Trübsinn hin zu einer neuen Hoffnung für Israel. Und das leitet Gott mit einer, ja, vielleicht vorsichtigen Kritik ein, vielleicht auch ein bisschen derber, je nach Betonung: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Guck dich doch mal an, Samuel, was ist die Situation? Du trauerst und gleichzeitig sagt ihm Gott damit versteckt: Ich bin doch da. Wie lange willst du trauern? Aus einer noch so verständlichen Trauer oder Niedergeschlagenheit müssen wir uns irgendwann von Gott herausreißen lassen. Trauer hat ihre Zeit und Gott lässt sie uns. Samuel hat er dafür eine ganze Weile zugestanden, aber dann soll es weitergehen. Niemand soll im wehmütigen Rückblick stecken bleiben und aufgeben müssen. Gott kann Neues schaffen und er wird es. Auch dann, wenn du trotz heftigem Nachdenken vielleicht zunächst überhaupt keine Perspektive erkennst. Mit Gott gibt es immer eine, so auch hier, weil er langfristig gute Ziele hat. Und Gott wird hier sehr konkret. Ja, die Ära Saul ist beendet, dabei bleibt's. Aber jetzt heißt es für Samuel, mach dich auf den Weg. Aus der Depression muss man sich bewusst aufmachen, aufstehen, losgehen, manchmal sogar regelrecht körperlich aufstehen. Neu bereit sein, sich von Gott lenken und leiten zu lassen. Und der erste Schritt für Samuel war damals Bethlehem. Geh dahin, wo Isai wohnt. Ich weiß nicht, ob Samuel wusste, wer Isai war. Ich glaube es eher nicht. Er war ein Enkel von Ruth und Boas. Und mit deren Nachkommen hatte Gott noch viel vor, so wie wir im Rückblick dann sehen können. Bei Gott war es längst beschlossen, dass der wahre König, den er einmal in die Welt senden wollte, aus dieser Linie kommen sollte. Bewusst aus einer Verbindung einer Nichtjüdin mit einem Juden. Denn dieser Nachkomme, dieser König sollte nicht nur für Israel zum Retter werden, sondern für die ganze Welt. Es ist wirklich so, der Mensch denkt und Gott lenkt. So ist Gott. So lenkt er Menschen neben oder trotz ganz anderer Erwartungen, die sie haben und trotz wenig Ahnung von Gottes weitreichenden Gedanken. Göttliches Lenken sehen wir selbst in unserem eigenen Leben fast immer erst rückblickend. In seiner unglaublichen Genialität und Größe. Am liebsten würde ich jetzt den Karl-Heinz nochmal nach vorne bitten, aber das haben wir nicht abgesprochen. Der hat uns eine interessante Geschichte erzählt im Bibelleseclub. Ja, wegen so einer blöden, vergessenen Spritze, die er gar nicht vergessen hatte, ist er zurückgefahren und wurde in diesem Moment für einen Menschen zu einer ganz entscheidenden, großen Hilfe. Ich finde das immer so faszinierend. Ja? So Kleinigkeiten, die wir vielleicht erstmal gar nicht wahrnehmen als Gottes Handeln und dann doch erkennen müssen, er hat hier gewirkt. So ist Gott. Ein kleiner Einschub ist hier noch gemacht in unserem Text wegen Samuels Angst vor Saul. Der dürfte nämlich gehörig ausrasten, wie wir sehen, wenn man sich mit Saul beschäftigt, war das ein bisschen cholerischer Typ oder ja, ziemlich unbeherrscht konnte er sein. Und Samuel dachte, wenn der erfährt, dass ich jetzt schon seinen Nachfolger suchen soll, dann wird es für mich auch gefährlich. Und vor allen Dingen deswegen, weil Saul noch nicht mal ein Mitspracherecht hatte, wie das bei anderen Königen nämlich üblich war, dass die bestimmen, wer der Nachfolger sein soll. Hier bestimmt Gott und nicht der Vorgänger. Samuel dachte hier sehr menschlich und er ist verständlicherweise auch ängstlich. Er denkt auch, was werden die Leute in Bethlehem denken, wenn ich als alter Prophet eigentlich schon außer Dienst jetzt nochmal in ihre Stadt komme. Hat das was Gutes zu bedeuten, wenn er da auftaucht? Und was wird dann Saul tun, wenn er davon erfährt? Weil sowas spricht sich immer rum. Samuel war trotz seines Alters bekannt wie ein bunter Hund. Was wird Samuel tun? Den Vorschlag Gottes mit dem Opfer könnte er dann immerhin nutzen, um vom eigentlichen Zweck seines Kommens abzulenken. Auch das ist menschliches Denken. Vordergründig betrachtet sie das aus wie so eine Trickserei mit der Halbwahrheit. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht beim Lesen. Aber wenn man weiterschaut, sieht man, das ist auch wieder eine bewusste Lenkung Gottes. Samuels Angst wird hier zum Anlass für ein Opfer, das Gott unbedingt auch wollte, um Isai und dessen Familie vorzubereiten. Nicht als Finte gegen Saul, das war Samuels Überlegung, sondern ein nötiges Erwählungs- und Reinigungsopfer für den neuen König. Gott will das Opfer nicht als Schutzbehauptung Samuels vor Saul, sondern als Opfer zur Heiligung seines Nachfolgers, weil auch dem klar werden muss, er ist ein Sünder, der von Gott begnadigt werden muss. Und als dieser begnadigte Sünder soll er dann ins Königsamt kommen. Das ist Gott wichtig und deswegen ist dieses Opfer so wichtig. Samuel denkt dann auch schon gleich über Kriterien nach, die ihn erkennen lassen könnten, wer der auserwählte König ist. Und dann kommt ja der erste Sohn Eliab, der Erstgeborene. Und Samuel denkt sofort, das muss er sein. Ja, das ist ja eigentlich traditionell so korrekt und richtig, der Erstgeborene, auch noch ein stattlicher Typ. Und er denkt sich, das muss er sein. Und er denkt wieder zu kurz. Gott muss ihn aufklären. Sein Berufungsprinzip ist ein anderes, das spricht er hier unmissverständlich aus in Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Gott und uns. Er hat den uneingeschränkten Blick ins Herz von Menschen, auch in unser Herz. Ein Blick, den wir in dieser Tiefe niemals so haben können. Nicht mal in uns selbst, trotz aller psychologischen Erkenntnisse und Tricks. Nicht mal ins Herz der uns am vertrautesten erscheinenden Menschen, unserer Kinder oder unserer Ehepartner. Wir sind mit unseren Schlussfolgerungen immer zu kurzsichtig, weil wir die Herzen nicht so ergründen können, wie Gott es kann. Allein das, habe ich gedacht, sollte mich schon davor bewahren, Menschen nach ihrem Äußeren, nach ihren mir gut erscheinenden Gewohnheiten oder vielleicht auch nach ihrer sympathischen Erscheinung zu beurteilen. Jeder Mensch ist in Gottes Augen bedeutsamer als das, was wir oder was ich sehen kann. Bedenkt das vielleicht sogar mal in eurer Ehe, wenn ihr da in einer Krise feststeckt. Lasst euch wachrütteln und den Sand aus den Augen nehmen. Dein Mann, deine Frau ist in Gottes Augen bedeutsamer, als du es dir je vorstellen kannst. Von Gott geliebt. Vielleicht muss man sich das auch gegenseitig mal sagen. Samuel werden hier insgesamt 7 eindrucksvolle Söhne Isais vorgestellt, ohne dass er dabei trotz der heiligen Zahl 7 auf einen grünen Zweig kommt. Das finde ich auch merkwürdig. Ja. Man wartet schon förmlich drauf. Sind es jetzt 7 oder 12 oder 144.000? Ja, also irgendwie eine bedeutsame Zahl. Es sind 8. Ja. Und in dem Fall ist es der 8., der noch übrig war. Und Samuel weiß, der muss es sein, sonst hätte mir Gott nicht den Wink mit seiner Regel gegeben, dass Äußeres weniger zählt als Inneres, das Samuel selbst nicht sehen kann. Der Mensch denkt und wird dabei von Gott beschenkt. Samuel gibt hier keine Ruhe, bis der Jüngste antritt. Eigentlich noch viel zu jung, noch als Hütejunge auf der Alm beschäftigt. Ja, und okay, der erste Eindruck ist nicht schlecht, ja, er sieht ganz anständig aus, also zumindest nach unseren Kriterien, braun gebrannt, das finden wir toll, oder auch nicht mehr so, aber früher mal, ja, vor 30 Jahren war das noch totschick, jetzt eher nicht so. Also der war braun gebrannt, der sah irgendwie ganz anständig aus und muskulär war er wahrscheinlich auch nicht von Pappe. Aber was mir da auffällt, es ging doch auch bei Saul um das Aussehen und jetzt wird hier ausgerechnet erwähnt, dass das ein toller Typ war, so von der äußeren Erscheinung. Merke, man muss auch nicht hässlich sein, um von Gott erwählt werden zu können. Ja. Aber was hier auch deutlich wird, auch hier, ob schön oder weniger ansehnlich, geht es nicht um das Äußere, sondern um das Innere. Das Entscheidende sieht Gott in Davids Herz. So heißt der Junge nämlich. Gott trifft die Wahl, mit der Samuel überfordert war. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Samuel konnte eigentlich nur den finden, den Gott längst gefunden hatte. Und das sollte er hier tun, auch öffentlich sichtbar. Und er bestätigt diese Erwählung Davids durch die Salbung. Ein Zeichen von Gott für die ihm verliehene Königswürde. Wesentlicher ist dann, dass Gott diesem David seinen Heiligen Geist schenkt, ins bereite Herz legt sozusagen. Und so wird David für lange Zeit der bedeutendste König Israels werden. Und doch, so gefeiert wie er bis heute ist, ist dieser David auch nur ein Vorläuferkönig, ein Wegbereiter, bis der wahre König kommt, den Gott von Anfang an in die Welt schicken wollte. Und der antwortet ungefähr 1000 Jahre nach David dem Pilatus: Du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und die ist: Der Mensch denkt und Gott schenkt seinen Sohn Jesus als den Königsweg, damit wir zu ihm finden. Großartig, wie Gott die Geschicke und die Geschichte hier lenkt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir sind immer wieder erstaunt und überrascht und manchmal auch geschockt, wie du in unserem Leben eingreifst, wie du aber auch etwas Gutes aus allem zu machen verstehst. Danke, Herr, dass du lang angelegte Gedanken hast, Gedanken des Heils und nicht des Unheils, auch für uns, auch wenn wir das manchmal in der konkreten Situation anders sehen mögen. Ist es doch so, wie wir es vorhin gesungen haben, dass dein gnädiges Angesicht, deine Freundlichkeit über uns leuchtet. Amen.